Genau, der nächste Talk ist der eigene digitale Sprachassistent. Das Ziel ist fast erreicht von Jürgen Babel. Und das ist eine Fortsetzung des letztjährigen Talks, der noch am Ende das Ziel hatte, dass es noch ein langer Weg ist. Und jetzt freuen wir uns, die Fortschritte zu sehen und viel Spaß bei deinem Talk.
Dankeschön. Ja, ich habe eben gerade schon eine Umfrage gemacht. Es macht Sinn, dass ich gleich nochmal in die Folie vom letzten Jahr abbiege, einfach um nochmal so, was ist überhaupt so ein Sprachassistent für alle dann zum Abholen. Und da kommen wir aber gleich zu. Erstmal, wie geht's los? Das ist tatsächlich die Boot-Sequenz, das heißt, bei dem Hell in dem Display ist das hier die Boot-Animation, die angezeigt wird. Das ist letztendlich so ein, sage ich mal, Grafik-Zusammengeschnipsel aus dem Projekt, was hier als erstes aufgelistet ist. Das ist so ein Hell-Fan-Projekt, die machen einfach Screensaver. Ja, und die haben halt alle möglichen Animationen etc. gemacht. Und ich habe mir da halt was rausgeschnipselt, was dann halt sage ich mal, einfach so die Bootzeit überbrückt. Ja, also das heißt, in dem Hell selber, habe den jetzt mal hier so auseinander mitgenommen, mitgebracht, da sitzt einmal ein Raspberry Pi Zero 2 drin und andererseits ein kleiner Mikrocontroller mit Display. Und das ist genau die Bootsequenz von dem Display. Das Hell-Auge, was man jetzt zum Schluss gesehen hat, ist tatsächlich hier von der zweiten URL, die das Artwork kopiert. Und die Idee ist natürlich, dass ab dem Moment, wo ich den Strom anschließe, wo dann das Linux bootet, dass der Mikrocontroller halt einfach diese Bootsequenz aufzeigt, um halt, sag ich mal, ein bisschen damit die Bootzeit auch irgendwie überbrückt wird. Ne? So. Was bisher geschah, fängt jetzt an 2018. Da kam diese Idee auf, da hatte ich tatsächlich mir einen 3D-Drucker gekauft und habe ich gedacht, ah, so ein Hell irgendwie als Gehäuse irgendwie so für an die Wand, das wäre doch total super. Vielleicht baue ich eine rote LED ein, die dann so wabert. Ja. Da ist eine ganze Zeit lang nichts passiert und dann auf einmal mit dem Raspberry Pi 3, der dann so einigermaßen was an Performance hatte, kam dann so der Punkt, hey, damit kann man doch tatsächlich Sprachassistent machen. Damals gab es dann auch schon das Mycroft, ja, die genau mit dem Raspberry Pi 3 dann auch den ersten Client implementiert haben. Und da wurde auf einmal aus einem ich drucke ein Gehäuse und das steht einfach nur doof irgendwie rum, wurde auf einmal ein Hardware- und ein Softwareprojekt. Ja? Heißt Komplexität sofort irgendwie Faktor 10 mehr. Dann kam tatsächlich genau die Frostcon letztes Jahr. Da habe ich das dann halt einfach mal alles aufbereitet und hatte auch bewusst den Fokus auf die technischen Aspekte gelegt. An der Stelle auch gerne nochmal die Aufnahme vom letzten Jahr angucken. Habe aber dann selber auch gemerkt, als ich mir das nochmal angeguckt habe, ich habe einen echt schlechten Job gemacht, Leute eigentlich abzuholen. Jemand, der da mit dabei war oder schon sozusagen Sprachassistent und so weiter kennt, glaube ich, das hat gepasst. Aber für Leute, die da reinkommen und gesagt haben, was macht der da eigentlich, eher nicht so gut die Umsetzung gewesen. Deshalb habe ich auch noch mal ein paar Teile heute wieder mit eingebaut, die ich letztes Jahr eigentlich auch hätte erzählen sollen. Ja, und was bisher geschah nach der Frostcon, da habe ich dann halt natürlich weitergemacht und ja, das Übliche, ne? Also Bugfixes, Code Refactoring, New Features und das kommt halt später alles noch. Und das Wesentliche ist aber eigentlich, ich habe mir nochmal überlegt, was will ich denn eigentlich erreichen? Ja? Und Projektziele. So, und in dem Moment war eigentlich das hier angesagt. Das ist jetzt nämlich die, ich schalte den Sprachassistenten aus, die Shutdown-Logik. Wenn man es nicht erkennt, da sind so Lebenslinien und die gehen jetzt halt alle auf tot. Ja? Und wenn das Ding zu Ende durchlaufen ist, dann ist der Zeitpunkt, wo ich halt auch den Stecker rausziehen kann, weil der Raspberry Pi ist dann auch runtergefahren. Ja? So, und das Ganze halt, kann ich den gerade noch rausziehen, genau, hier auf diesem kleinen Display, ne? Also das grafische Interface von dem Gerät. So, An der Stelle springen wir dann nochmal zurück in die Folien vom letzten Jahr, um drüber zu gehen, was ist denn eigentlich ein Sprachassistent? So, zuallererst brauche ich einen Wake Word Detector. Das heißt, man will ja nicht, dass das Ding einfach irgendwie die ganze Zeit zuhört und vielleicht sogar ungewollt auf Kommandos reagiert, weil er zufällig in einem Satz irgendwas erkannt hat. Das ist die erste Komponente. Da würde man sagen, ist eigentlich eine einfache Aufgabe. Der muss einfach nur hören auf hier, keine Ahnung, hey Google, Alexa, Siri, was auch immer. Hell, genau, okay, hell. Ne? In diesem Fall ist es genau okay, hell. Und da gibt es ein paar Open-Source-Projekte, also Mycroft, die haben so eine Komponente Precise als Open-Source veröffentlicht, Efficient WordNet, Howl, aber das sind ehrlicherweise alles Dinge, die haben eine sehr hohe False-Positive-Rate. Ja, also wenn ich das Ding jetzt hier hätte laufen lassen mit einem dieser dreien, hätte der in dieser Zeit schon alleine 3-4 Mal gedacht, okay, ich hätte okay, hell gesagt. Ja. Und der Punkt ist natürlich, das ist störend, ne, das will man nicht. Closed Source gibt es von PicoVoice, das Porcupine. Das ist tatsächlich auch das, was ich im Moment eingebaut habe. Das heißt, im Moment hat das Ding eine Closed Source Komponente mit genau das. Dann gab es tatsächlich noch Snowboy und Snips. Die sind aber beide, die existieren nicht mehr. Ich glaube, Snowboy war es. Die sind von Sonos aufgekauft worden und sind jetzt sozusagen der Weltwork-Detektor in den neuen Sonos-System. Oder es war Snips, ich weiß nicht mehr. Das PicoVoice Porcupine funktioniert ziemlich gut. Man hat tatsächlich ab und zu nochmal ein False Positive, aber das ist eigentlich ganz brauchbar. Also Komponente Nummer 1, Wake Word Detector. Komponente Nummer 2, nämlich jetzt hat er gemerkt, ey, ich will mit dir reden, ja, Spracherkennung. Was sagt er denn da eigentlich? Das heißt, der nimmt Audio auf und übersetzt das in Text. Ja. Das heißt, da haben wir zwei Herausforderungen. Das eine ist die Laufzeit. Also ich will ja auch nicht, dass wenn ich meinen Satz gesagt habe, so nach dem Motto, okay, hell, schalt das Licht aus. Ja, dann will ich ja nicht, dass der dann noch 15 Sekunden irgendwie rechnet. Ja. Und zum Zweiten die Fehlerquote im Sinne von, habe ich jetzt schalt das Licht aus oder angesagt. Ne? Also die Fehlerquote soll auch niedrig sein. Und das ist echt eine Herausforderung. Da gibt es hier von Open Source Sprachmodellen eine Aufstellung. Ich habe jetzt hier tatsächlich Vosk, das ist so ein aus Russland kommendes System, was auf dem, jetzt fällt der Name mir gerade nicht mehr ein, Komponente basiert. Und da sieht man Word Error Rates, also pro 100 verarbeiteten Sprachwörtern hat er eine Word Error Rate von ungefähr 10. Also 10% der Worte sind falsch. Das ist einfach zu viel. Mach mal das Licht aus, jedes dritte Mal irgendwie falsch erkannt, ist echt nicht gut. Ne? Und die wesentliche Erkenntnis war, das liegt an der Anzahl der Wörter. Das heißt, in diesen Sprachmodellen sind dann meinetwegen, keine Ahnung, 50.000 Wörter drin. Ja? Ist das Licht an als Frage? Da kann ist drin sein, IST, ist im Sinne von Essen. Ja? Ein wesentlicher Clou, weshalb ich tatsächlich auch dieses Wort genommen habe, ist, ich kann da tatsächlich den Sprachsatz reduzieren. Das heißt, normalerweise würde man sagen, der erkennt einfach die Wörter und dann macht er das. Und was er daraus macht, ist dann die nächste Komponente, nämlich die Sinnerkennung. Schalt das Licht aus, ja, oder macht das Licht aus oder wie auch immer man das formuliert. Die Sinnerkennung, die nächste Komponente, extrahiert daraus, was will der eigentlich von mir? Das ist, sage ich mal, alles etwas, ey, da habe ich keine Ahnung, wie das wirklich, sag ich mal, funktioniert. Aber Stärken und Schwächen nutzen. Dadurch, dass in dieser Software, die eigentlich die ganze Sprachassistent-Logik ist, nämlich Calliope, muss ich die ganzen Kommandos konfigurieren. Ich muss dem also sagen, das ist der Satz, den ich sagen werde und so weiter. Und darüber habe ich den Sprachschatz. Und das mit dem WASC passte deshalb so super, weil ich ihm sagen kann, es gibt nur folgende Wörter, die können vorkommen. Und das sind genau die Wörter, die sich in dem ganzen Kommandos verbergen, die ich konfiguriert habe. Das heißt, dadurch wird der Sprachsatz von oder der Wortschatz von 50.000 Wörtern meinetwegen auf 500 reduziert. Und das führt dazu, dass ich eine praktische Word-Error-Rate von quasi null habe. Ja? Gibt da noch ein paar Kleinigkeiten, also ist und es, ja, das sind so Schwierigkeiten, wo er manchmal durcheinander kommt, aber eigentlich ist das echt gut. So, jetzt habe ich ihm irgendwie gesagt, mach das Licht aus. Er hat erkannt, okay, ich will das, soll das Licht ausmachen. Dann kommt die eigentliche Ausführungslogik. Also meistens sind das halt Skills. Ne? Jedes System hat da ja, sage ich mal, seine eigene Implementierung. Und am Ende des Tages wird oftmals irgendein Smart Home System angetriggert. Ne? So, das nächste ist die Rückmeldung. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden oder ja, das Licht ist aus oder was auch immer. Da muss natürlich diese Textkomponente dann in Sprache umgewandelt werden. Da gibt es ein paar, sage ich mal so, ältere Generationen, hier die Mary TTS, Flight, Flight, Pico Wave und so weiter. Die funktionieren in guter Laufzeit, die haben aber eine sehr mechanische Sprachausgabe noch. Und dann gibt es die neue Generation, die mit neuronalen Netzen arbeiten. Da ist insbesondere wieder von Mycroft das Mimic 3 echt ein cooler Kandidat. Den habe ich im Moment auch, glaube ich, drin, genau. So, wie das wiederum funktioniert, keine Ahnung. Es tut halt, ne? So, und damit wären wir dann auch tatsächlich fast durch. Die letzte Variante ist natürlich, ich kann auch fertige Aufnahmedateien, also MP3, Wave-Dateien oder was auch immer, natürlich auch benutzen. Und das ist natürlich hier für den Hell auch der Fall, im Sinne von, ne, besitze halt den Film. Nach deutschem Recht darf ich für Privatgebrauch mir da Tonausnahmen und so weiter für Privatnutzung rausziehen. Das habe ich gemacht und deshalb habe ich halt eben entsprechend auch so Sachen wie I'm sorry Dave oder sowas. Ne? Wenn ihr das nachher sehen wollt, machen wir das nach dem Vortrag. Ich bin jetzt eigentlich darauf eingestellt, dass wir heute nur durch die Folien gehen. Das Ding mal anschalten, ausprobieren, können wir alles gerne im Nachgang machen. So, das wäre also das vom letzten Jahr. Jetzt wechsle ich zurück zu diesem Jahr. Und zwar waren wir stehen geblieben bei den Projektzielen. Was habe ich mir denn dann überlegt? Das erste ist, ich will eigentlich was haben, was echt brauchbar ist. Ja, also das heißt, genau diese Fehlererkennungsrate und so weiter so niedrig zu haben. Also für den, der es wirklich dann benutzen will, für den sollte das brauchbar sein. Ja, und das teilt sich aber auf in nochmal ein paar Unterdimensionen, nämlich einerseits für dann die Leute, die das, sag ich mal, auch nachbauen wollen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, cool, will ich machen. Die 3D-Druckdateien habe ich extra so gestaltet, dass die möglichst einfach druckbar sind. Also möglichst wenige Overhangs etc. Ja, also das ist, glaube ich, auch für einen 3D-Druckanfänger eigentlich, ich würde sagen, so spätestens im zweiten Anlauf gut druckbar. Die Elektronik, da steckt eine ganze Menge Kabelszeugs drin, für, zumindest mal für so ein kleines Gerät. Ja. Sollte möglichst ohne irgendwie Löten oder Krimpen möglich sein. Ist nicht ganz der Fall, aber ich habe möglichst versucht, immer zu gucken, dass es irgendwie Standardsteckverbindungen gibt und so weiter bei der Hardwareauswahl. Und das Letzte ist dann auch tatsächlich noch ein Punkt, den ich noch nicht angefangen habe, nämlich auch die Softwareinstallation. Also eigentlich will ich ein fertiges Image bereitstellen, was dann einen auch letztendlich komplett geführt durch das System durchbringt. Ja. So, und dann kommt natürlich der Punkt für den User. Ne? Also jetzt habe ich meinetwegen genau das Ding mir gedruckt. Also ab dem Moment bin ich nicht mehr der Maker, sondern will ich es benutzen. Das heißt, ich schalte das Ding an, dann habe ich per WLAN eine Konfiguration, konfiguriere erstmal das WLAN. Da habe ich gesagt, nee, ich will da keine App machen, sondern es soll per Browser laufen. Und überall da, wo was schiefgehen kann, sollen dann QR-Codes angezeigt werden auf dem kleinen Display, damit man dann mit dem Handy oder was auch immer einfach auf eine Hilfeseite kommt, wo dann gesagt wird, was ist denn da schiefgelaufen, was muss ich machen, um das in den Griff zu kriegen. Ne? Die QR-Codes sind einfach URLs, die auf die Wiki-Seite von dem Projekt verlinken, auf die entsprechende Fehlerseite. Ne? Explizit kein Projektziel, es waren Kosten. Ja? Da steckt Hardware drin, irgendwo zwischen 120 und 200 Euro. Der Raspberry Pi Zero 2 ist da schon ein wesentlicher Kostentreiber. Der Mikrocontroller mit dem Display kann auch relativ viel Geld kosten. Irgendwo in dem Rahmen wird man landen, wenn man das quasi von null auf nachbaut. Ne? Gut. Im Sinne von, was gibt es da für Komponenten und so weiter, das ist jetzt ein Teil dessen, was ich letztes Jahr ausgelassen habe. Das hier ist eine Folie aus dem letzten Jahr, deshalb recycelte Bits. Ne? Was ist denn ein MCP 23017? Das ist ein kleiner Controller, den schließe ich über einen seriellen Bus I2C an den Raspberry Pi an und der bietet mir viele andere I/O-Möglichkeiten. Also der hat GPIOs, die halt an dem Raspberry Pi nicht mehr zur Verfügung stehen, weil, komme ich gleich zu. I2C Polling ist vielleicht auch ein Punkt, wo man hier schon mal drauf eingehen kann. I2C ist ein, ich nenne es mal, synchrones Protokoll. Das heißt, ich stelle vom Linux aus eine Anfrage an ein I2C-Gerät, das antwortet und so läuft das ab. Wenn also ein Event irgendwo auftritt, muss ich immer abfragen, hast du ein Event für mich, hast du ein Event für mich? Ja, ich muss ein Polling betreiben, weil I2C in dem Sinne keine Event-Notification bietet. Kommen wir gleich zu. Nämlich jetzt, wie ist sozusagen dieses System aufgebaut? Man erkennt eigentlich schon unter dem hier GPIO-Kabel, das ist quasi so ein altes Festplattenkabel von früher, ne, die 40 Pins. Von oben, da steckt der Raspberry Pi Zero 2 drunter, nach unten, man sieht den nicht, unter dem Mesh, da steckt die Soundkarte, sag ich mal, drinne. Und dazwischen ist halt hier, was jetzt quasi auch das Kabel verdeckt, der Mikrocontroller mit dem Display. Und man sieht den MCP 2317 links neben dem Kabel oben, neben dem Raspberry Pi Zero 2 dann auch schon so durchschimmern. Und oben sind die Bedienelemente, also zwei Drehknöpfe. Und dahinter steckt tatsächlich auch noch ein RFID-Kartenleser. So, was haben wir also in der Übersicht? Wir haben den Raspberry Pi 2, wir haben darunter den Mikrocontroller mit dem Display. Ich habe jetzt nicht das Display nach oben gelegt, sondern die Elektronik. Unten ist die Soundkarte, das ist von Seed ReSpeaker 2. Gibt es inzwischen von Seed nicht mehr, gibt aber diverseste Nachbauten. Kriegt man also noch gut auf dem Markt. Und das Dunkle da oben neben dem Raspberry Pi 2, das ist dieser MCP 2317. Und jetzt kommt die Frage, wie ist das alles miteinander verkabelt? Ja, also zuerst haben wir die Kabelverlänger, das GPIO-Kabel, was nach unten geht. Und das ist einfach aus Platzgründen. Unten hatte ich noch Platz, oben die Tiefe von dem Gerät soll natürlich auch nicht irgendwie so groß sein. Deshalb nach unten, deshalb dieses Verlängerungskabel. Ja, dann kommt als nächstes, irgendwie muss der Raspberry Pi ja mit dem Mikrocontroller zur Display-Ansteuerung reden, das ist ein USB-Kabel. Dann kommt die nächste Frage, wo kommen denn die I/O-Dinger her? Also wenn ich dann in den Controls irgendwas mache von dem MCP 2317, der ist über I2C angebunden. Dann hat das Ganze natürlich ein Stromkabel, das ist das weiße Kabel, was halt rausgeht, was man irgendwo in USB zum Strom anschließt. Und dann kommt, sage ich mal, die Interaktion. Also damit haben wir jetzt zumindest mal ein System, was erstmal schon mal irgendwie starten würde, aber noch nicht wirklich was tun würde. Ich will mit dem Ding reden. Dieser ReSpeaker 2MIC, der hat zwei Mikrofone, deshalb haben wir das schon mal. Der braucht aber natürlich auch noch zur Sprachausgabe einen Lautsprecher, okay, auch gut. Der zeigt tatsächlich nach unten, also die Löcher, die man hier in dem ersten Foto auf der linken Seite sieht, da nach unten ist der Speaker-Output, sage ich mal. Aber jetzt kommt die Bedienung, das heißt, wir haben oben zwei Drehknöpfe. Die Idee ist, der linke ist für sozusagen Menüsteuerung, der rechte ist für Sound, also Lautstärke. Die müssen angeschlossen werden, da brauche ich pro jeweiligen Rotary Controller 5 Stück, weil Grounds und dann halt eben für die Impulse, für die Drehbewegung und für den Knopfdruck. Ja. Das heißt, bei dem rechten, wo die Lautstärke ist, da ist dann draufdrücken auch tatsächlich muten, ja, also Lautstärke ausstellen. So, und dann haben wir noch den Smartkartenleser, der muss auch noch angeschlossen werden. Und damit habe ich jetzt schon echt eine ganze Menge Kabel für so ein kleines Gehäuse. Ja? Das ist eigentlich der Punkt, wo ich so halt gerade mit meinen Fingern irgendwie sage, so, da wird es schon flimsig, wenn ich da irgendwie dran rumbastel. Mehr Kabel gehen eigentlich nicht. Und das ist der Grund, warum ich diese Thematik vom I2C-Polling in Kauf nehme. Weil es gibt eine Möglichkeit, dieses Polling zu umgehen. Und zwar bietet erstmal der RFID-Kartenleser, ja, Kabelnaht, genau, fangen wir hier an, der MCP2317, der hat zusätzliche Pins, über die ich melden, der kann sich melden und sagen, hier, pass mal auf, ich habe ein Event. Dann kann man von dem Linux-System oder von dem Mikrocontroller-System aus direkt sagen, ey, was hast du denn für mich? Ja, da brauche ich nicht ein Polling zu machen. Brauche ich zwei zusätzliche Kabels oder eins mindestens. Und dann brauche ich natürlich noch für den Smartcard, für den RFID-Leser auch noch ein Kabel, damit der, das dann auch abgefragt werden kann. Ja? So, und das ist der Punkt, wo man echt sagen muss, puh, schon viele Kabel, aber es ist noch nicht zu Ende, weil Mikrocontroller arbeiten oftmals nicht mit 3,3 Volt auf den GPIO-Bänken, sondern mit 5 Volt. Und der Raspberry Pi ist nicht 5 Volt tolerant. Ja, das heißt, man müsste eigentlich hier auch noch einen Level-Shifter einbauen. Das heißt, nochmal ein kleines Modul, wo man zusätzlich Kabel machen muss. Und das ist der Punkt, wo ich echt sage, boah, nee, ich nehme dieses Polling in Kauf. Der Mikrocontroller macht 99% seiner Arbeit, indem er das I2C pollt. Dafür spare ich mir diese zusätzlichen Kabel. Ja. Was gibt es für Mikrocontroller? Ich habe da drei Stück, sage ich mal, ausprobiert. Das erste ist, und damit hat es eigentlich dann auch angefangen, ist der Roundy Pi von irgendeiner englischen Firma, SB, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Der hat unten, das hat man im Display, in dem Foto eben gesehen, unten so ein paar Pinouts. Ja, da sind vier Pins für I2C und zwei grundsätzlich nutzbare GPIOs. Also er hat eigentlich es sind vier GPIOs und Power und Ground. Ja, also je nach Zählweise doch richtig. Das zweite ist ein M5 Stack Core 2. Das sind so, sage ich mal, Plug-and-Play-Bastelmodule. Der hat die einfachste Verkabelung, weil neben USB hat der einen Grove-Port. Das ist also nicht mit hier den Steckern, die man so von GPIO kennt. Der hat 520 Kilobyte RAM, das ist eine Menge. Na, und nochmal 8 Megabyte sozusagen Extended RAM. Eigentlich wäre der Punkt, nehmen wir doch den. Da gibt es zwei Nachteile. Der eine ist, dem seine serielle Schnittstelle ist in einem Hardware-Chip und der meldet halt immer bei der USB-Kommunikation, ich bin verbunden. Völlig egal, was der Mikrocontroller wirklich macht. Das ist bei dem Roundy Pi, bei dem RP2040 anders. Darüber kann man halt Fehlererkennung, ist der Mikrocontroller wirklich gerade da oder nicht. Das zweite Problem ist ein Softwareproblem. Ich habe noch einen Concurrency-Bug irgendwo bei der ESP32-Implementierung, den ich noch nicht gefunden habe. Das heißt, zu Hause habe ich natürlich ein paar von diesen Dingern mir gebaut. Das, was eigentlich am zuverlässigsten funktioniert, ist der erste, also der mit dem Roundy Pi. Dann gibt es noch von Waveshare noch einen, recht neu. Ich glaube, gerade erst Anfang des Jahres rausgekommen. Am Ende vergleichbar mit dem M5 Core 2 Stack, also ein ESP32. Das ist auch ein 2040er, stimmt. Der hat einen USB-C-Port. Aber auch der hat tatsächlich diesen Chip, der bei der Serienschnittstelle immer sagt, hey, ich bin immer da. Was den cool macht, eigentlich ist, der hat 30 GPIOs. Das heißt, da hat man echt eine Menge Möglichkeiten, Dinge noch anzuschließen. Die Enttäuschung kam relativ schnell. Ich habe es zwar relativ früh gelesen, aber habe es mir nicht so schwierig vorgestellt. Der hat die Dinger nicht in der Standard-GPIO. Das ist hier so ein Inch irgendwie, also 2,54 mm Abstand, sondern er hat das in 50% der Größe als 1,27 mm GPIO-Stiftleisten und das ist echt zu fumselig. Also ich komme damit nicht klar, das ist zu klein für mich. Ne? Ergo, was ich sagen will, ist, am liebsten arbeite ich tatsächlich immer noch mit dem Roundy Pi da oben, obwohl der die Limitierung hat, dass er am wenigsten Speicher hat. Dafür tut das einfach aber am zuverlässigsten. So, jetzt kommen wir zu der Software. Wir haben also zwei Hardwares, die da drin sind. Was haben wir denn da? Auf dem Linux, da läuft einmal diese Calliope, das ist also die Sprachsoftware, die genau diese Komponenten hat, von WakeWord bis hin zur Ausführung und Rückmeldung. Da habe ich ein paar Patches und Plugins beigesteuert, aber das ist sozusagen eine Softwarekomponente, die ich mehr oder weniger einfach nur verbaue. Da ist drin eine Komponente Enclosure und das ist eigentlich die wesentliche Arbeit, nämlich diesen Sprachassistenten für das Gehäuse des HAL tatsächlich brauchbar zu machen. Und das ist dann einerseits Brain, ja, also das heißt, das ist der, wo die ganze Zustandslogik und so weiter, Zustand und Logik drin sind. Die Komponente Arduino, das ist die Softwarekomponente, die dann tatsächlich mit dem Mikrocontroller redet. Und dann gibt es noch die Konsole, das ist jetzt im letzten Jahr entstanden, das Webinterface zur Konfiguration. Ja. Und dann haben wir noch den Mikrocontroller, der hat letztendlich eigentlich nur die Aufgabe, die IOs zu verwalten, ja, also das Display plus als Output plus die Inputs. Genau, die Inputs, da haben wir halt Drehknöpfe, den RFID Laser Motion Detection, was auch immer man wirklich dann, sage ich mal, über diesen MCP2317 ansteuern kann. Solange das Ding einfach nur sagt, ich verändere hier meinen Zustand über einen GPIO-Pin, kann man das damit verarbeiten. Punkt. So. Runtime, ja, wie werden die Softwarekomponenten ausgeführt? Auf dem Linux habe ich als Applikationsserver den MicroVSGI mit Python. Wer das Ding noch nicht kennt, also sollte man sich echt mal angucken als Applikationsserver. Ich habe noch nie vorher eine Open Source Software gesehen, die so einen Umfang hatte, der auch noch ziemlich gut dokumentiert ist. Das Ding hat Konfigurationsoptionen für echt alles. Ne, also ist traumhaft. Genau, für den Mikrocontroller, da habe ich Platform I.O. als Bildsystem. Das Ganze ist in C++ gemacht. Da benutze ich nur Static Memory Allocations, weil die 264 Kilobyte RAM, die der Pi hat, also der RP2040, ist nicht viel. Auf Out-of-Memory-Errors hat man natürlich gar keine Lust, deshalb nur Static Memory Allocations. Bibliotheken im Sinne von Minimierung von Abhängigkeiten sind genau die da eingebaut. Und wenn ich den M5, also den ESP32 basierten M5 Stack nehme, dann gibt es noch eine zusätzliche Bibliothek, die ich brauche, um da die einzelnen Subsysteme an- oder auszuschalten beim Hoch- und Runterfahren. So, die Ausführungslogik im Sinne von was läuft auf dem Mikrocontroller ist bei beiden Systemen, also sowohl bei dem RP2040 basierten als auch bei dem ESP32 gleich. Und das ist ein wesentliches Kriterium, weil ich ja dieses Thema des I2C-Pollings habe. Das heißt, auf dem Core 2, also nach Zählweise 1 und 2, ja, läuft tatsächlich nur der I2C-Polling-Job. Der fragt, ich glaube, so im 10 Millisekunden Abstand immer mal wieder an, hey, hast du ein Event für mich? Hey, hast du ein Event für mich? Hey, hast du ein Event für mich? Ja, der Core 2 ist also damit ziemlich busy. Ist aber egal, weil damit habe ich die ganze Komplexität, was das Thema Verkabelung angeht und auch tatsächlich noch Software-Programmierungslogik losgelöst von dem Rest, der dann auf Core 1 läuft, weil es gibt eine Shared Queue und da gucke ich halt einfach rein, gibt es da ein Event für mich? Ja. Und ansonsten macht der halt einfach so, was er so macht. So, wie funktioniert die Kommunikation? Läuft er über das USB-Kabel? Da habe ich ein Protokoll mich von inspirieren lassen. Das nennt sich Web Simple Web Serial oder irgendwie sowas. Hat irgendeine Firma aus Deutschland tatsächlich mal implementiert. Die Idee ist, es ist ein JSON. Und es wird immer ein Array rübergegeben mit zwei Elementen. Das erste ist sozusagen die ID des Kommandos, ja, und das zweite sind die Parameter als Set, ne, mit Key und Value. Und zuerst meldet sich hier der Mikrocontroller, also die Richtung ist jetzt hier USB Device zu Host, der sagt, hey, ich bin angeschaltet worden, ich boote. Das, was er jetzt macht, ist genau diese Boot-Sequenz anzeigen. Irgendwann ist er damit fertig, dann sagt er, hey, ich bin jetzt im Status des Konfigurieren. Und dann springt tatsächlich das Linux an und sagt, super, ich habe eine Config für dich. Der MCP2317, den findest du auf dem I2C Bus 0 an der I2C Adresse 32. Hardcodiert, ne? Also im Sinne von der NCP 2317 ist die Standard-Config. Kann man umkonfigurieren, muss man halt dann auch umkonfigurieren. Dann kommt der nächste, nämlich, was habe ich denn für Inputs überhaupt daran angeschlossen? Und da haben wir jetzt hier als erstes in rot markiert, aus der ersten Zeile mit dem roten, den Drehknopf, der das Menü ansteuert, ja, hier Control genannt. Darunter in der Zeile habe ich dann von dem Drehknopf, dem zweiten Drehknopf, also dem rechten, den Volume, also die Lautstärke. Und die sind natürlich auf unterschiedlichen Pins, die auf dem MCP 2317 sind. Dann habe ich einen Button, den für den Control, das ist implementiert als Button, weil wenn ich da drauf drücke, dann möchte ich, dass ich quasi ein Button-Event habe in der Software. Während der nächste, wenn ich auf den Volume gehe, ist es ein Toggle, das heißt, da wechselt dann auch immer der Zustand zwischen On und Off, das heißt Mute On, Mute Off. Und diese Logik im Sinne von, was ist ein Rotary, was ist ein Button, was ist ein Toggle, habe ich halt darauf implementiert, sodass ich also diese Klassen einfach wiederverwenden kann und in der Config auch einfach nur konfigurieren muss. Ja, das heißt, wenn ich mal sage, ich will einen der Buttons oder noch einen zusätzlichen Button irgendwas als Toggle haben oder als irgendwie Multistate durchiterieren, kann ich das tatsächlich einfach per Config machen. Und das Letzte ist, ich habe hier einen Switch, das ist auch so eine Klasse, die implementiert ist, die benutze ich, habe ich jetzt hier nicht eingebaut, habe ich bis jetzt auch nicht erwähnt. Ich habe noch einen Motion Controller, also so einen Radarsensor, der sagt einem, wenn da irgendjemand sich in der Nähe ist und bewegt, ja, weil wenn das nicht der Fall ist, wenn es keinen lebenden Organismus in der Umgebung gibt, dann kann ich auch das Display ausmachen. Ja. Und der funktioniert halt, wenn ich Bewegung erkenne oder Presence erkenne, im Sinne von jemand, der einfach auch nur still dasteht, dann meldet er einfach auf einem Pin, ich habe da was, und ansonsten ist er halt off. Und das ist genau diese letzte Zeile. So, und dann kommt tatsächlich die Zeile, die das Ende dieser MCP-Konfiguration darstellt, nämlich, das ist die Zeile, worauf der Händler auf dem Mikrocontroller sagt, und jetzt starte ich auf dem zweiten Core dieses I2C-Polling, weil jetzt habe ich alles, was ich hier brauche. Und dann kommt noch das Ende der eigentlichen Konfiguration, ja, einfach eine Leerzeile. Der Mikrocontroller ist tatsächlich auch so, die Firma programmiert, dass er sich das merkt. Das heißt, wenn ich da einen Reboot mache, also ein Hard Reset oder so von einem Mikrocontroller, hat er sich diese Werte gemerkt und nimmt an, das ist das, was gilt, außer es kommt halt eine neue Config irgendwann. So, und dann sagt der Mikrocontroller, hey, ich bin jetzt am Laufen, ich bin aktiv, du kannst mir Kommandos schicken, ich melde dir, wenn ich Events habe. Und so habe ich diese ganze I2C-Polling-Thematik, die Verkabelungsthematik, alles sozusagen weggekapselt. Und dann kommt tatsächlich am Anfang, nachdem er seine halt Bootlogik hatte, dann kommt der Idle-Screen. Ja, also der Linux-Controller sagt ihm, mach mal einen Idle-Screen. Und der Idle-Screen ist im Standardfall einfach nur die Anzeige der Uhrzeit. Habt ihr Fragen? Habe ich irgendjemanden schon komplett abgehängt? Ansonsten mache ich einfach so weiter. Ne? Okay. Was hat sich tatsächlich seit dem letzten Jahr getan? Das heißt also, diese Enclosure, das heißt die ganze Software, die eigentlich quasi nur diese Hellhülle zusätzlich zu der eigentlichen Software, die die digitale Sprachassistent-Steuerung macht, ist halt in dem Brain ein Zustandstracking dazugekommen. Das heißt, der Mikrocontroller ist jetzt tatsächlich komplett stateless. Ja, der nimmt einfach nur Kommandos an, zeige diesen Bildschirm, mache das. Das State-Tracking ist jetzt sozusagen auf der Linux-Seite. Wenn ich halt in einem Menü bin und dann meinetwegen, keine Ahnung, nach rechts drehe, dann macht das jetzt das Brain und nicht mehr der Mikrocontroller im Sinne von, was zeige ich denn jetzt an? Und das hat den Effekt, dass also diese ganze Konfiguration von Menüs und so weiter, was soll dann passieren, jetzt komplett alles über Config-Dateien steuerbar ist. So, und das Zweite, was da noch stattgefunden hat, ist die Lautstärkeregelung, die war vorher, sage ich mal, von 0 bis 255 einfach linear, was aber gar nicht der akustischen Wahrnehmung entspricht, sondern das ist jetzt tatsächlich umgerechnet. Das heißt, ich habe jetzt vom Lautstärkeempfinden eine lineare Umsetzung. Das war ja vorher nicht der Fall. Da war es sehr, sehr leise, ganz lange, bis man auf 90% gegangen ist und auf einmal war es ganz laut. Das ist jetzt deutlich mehr so, wie es halt man erst erwarten würde. In der Ansteuerung des Arduino, also der sozusagen die Kommandos und auf Events vom Mikrocontroller reagiert, da ist jetzt die Python-Logik auf asynchrone, also quasi sowas wie Multitasking in Python umgeschrieben. Ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Macht den Code halt einfach auch nochmal sauberer. Und das, was wirklich neu dazugekommen ist, ist diese Konsole. Da habe ich dann auch tatsächlich für mich ein neues Framework entdeckt, das auch damals relativ neu war, Flat. Das ist Flutter. Flutter ist so eine Grafik-Framework, was von Google kommt, was Multi-Device, also Geräte unabhängig funktioniert. Also kannst du im Browser laufen lassen, kannst du in der App laufen lassen, etc. Und das Ganze pythonisiert. Und das habe ich genutzt, um in dieser Konsole halt so Konfiguration und Status zu implementieren. Das heißt, diese Konsole ist sozusagen wesentlich neuer Komponente. Und dann hat sich halt ganz viel auch in dem Mikrocontroller verändert, also diese Startup- und Shutdown-Animations, die QR-Codes für die Fehlerhilfe. Ich habe einen Abstraktionslayer eingebaut, um halt eben RP2040, ESP und noch weitere machen zu können. Ich habe komplett auf das ETL-Framework migriert, das heißt, alles, was Strings sind oder so weiter, Buffers und so weiter, ist komplett alles ETL. Das ist ein Framework, was komplett für Embedded-Systeme genau für diesen Zweck gemacht wurde. Auch sehr empfehlenswert. Und ich habe tatsächlich Bibliotheken, Abhängigkeiten reduziert. Ich hatte letztes Jahr noch PNG als Grafikformat an einigen Stellen dabei. Und hier ist dieses Simple Web Serial, was halt dieses Protokoll macht. Das mache ich jetzt selber mit Arduino JSON. Und Bison PP hatte ich auch noch an irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht mehr. Und Mikrocontroller, der, wenn der resettet wird, der merkt sich tatsächlich die Uhrzeit in einem Register, sodass man ihm nicht nochmal sagen muss, hey, ist ja jetzt so und so viel Uhr für die Anzeige auf dem Display der Uhrzeit zum Beispiel. Genau. Dann hatte ich letztes Jahr eine Ausblicksfolie, was ich letztes Jahr eigentlich noch machen wollte. Das hat nicht geklappt. Ne? Stellt sich die Frage, was ist die Ausblicksituation in diesem Jahr? Release 1.0 ist immer noch das Wesentliche. Dokumentation ist für mich der Hauptteil, an den ich noch arbeiten möchte. Das ist halt so, wie man das so macht. Ne? Dokumentation ist das Letzte, was irgendwie entsteht. Aber da habe ich tatsächlich vor, dass das für alle drei Gruppen wirklich brauchbar ist. Ja? Dass man da einsteigen kann, im Sinne von, wie funktioniert das System und so weiter, was für Bestandteile hat das, da würde ich immer auf jetzt den letzten und diesen Vortrag verweisen, aber was bedeutet der Fehler 4711? Ne? Oder was muss ich machen, wenn ich die und die Config erreichen will? Die Konsole vervollständigen, dieses Webinterface, da habe ich gleich auch noch was in der Tüte, die WLAN-Konfiguration, da gibt es tatsächlich von Debian, glaube ich, war das, auf jeden Fall aus dem Raspberry Pi-Umfeld kommt eine Komponente, die das zur WLAN-Konfiguration fast aus der Tüte mitbringt, commit-up. Das heißt, ich bin quasi von einem Standard-Image gebootet, habe noch keine WLAN-Konfiguration und so weiter, mache ich einen Hotspot auf, ich verbinde mich dagegen, mache über WLAN die Konfiguration des eigentlichen WLANs, was er nutzen soll. Da ist die Idee tatsächlich auch ein passwortgeschütztes WLAN anzubieten, also als Access Point Host. Und die Konfiguration, das zufällig generierte Passwort, wird wieder über QR-Code auf dem Display angezeigt. Das heißt, ich nehme das Handy, mache den QR-Code, Handy fragt, willst du in das WLAN rein? Jawohl. Und so habe ich die Kombination aus guter Usability und gleichzeitig aber auch Sicherheit, damit es halt eben nicht irgendwie ein offenes WLAN oder was auch immer ist. So, und dann gibt es halt diese 1000 kleinen Dinge, die man noch machen muss. Und zum Schluss kommt dann sicherlich dann das Thema Standard-Installations-Image. Gut, jetzt habe ich noch ein paar Anekdoten. Alle paar Monate falle ich da wieder drauf rein. Gibt es irgendwelche mysteriösen, es funktioniert nicht richtig, irgendwas. Und ich habe halt so ein USB-Hub unter dem Monitor und immer wieder stelle ich fest, ach stimmt, ich darf das Ding nicht da reinstecken, weil darüber kriegt er nicht genügend Strom. Ich muss direkt an den Laptop anschließen. falle ich jedes Mal wieder drauf rein, wenn ich irgendwie mal eine Pause gemacht habe. Systemd, quasi ja bei allen Linux-Systemen inzwischen, also Distribution Standard, hat, sag ich mal, auch tatsächlich so einen eingebauten Mechanismus, wo er sagt, hey, ich habe jetzt eine Uhrzeit bestätigt, weil der Raspberry Pi, der hat keine Uhr eingebaut. Wenn er also ausgeschaltet ist, dann merkt er sich die Uhrzeit vom letzten Mal. Ja, und wenn ich den gestern Abend um 10 Uhr ausgeschaltet habe und schalte ihn heute Morgen an, dann sagt der Raspberry Pi, es sitzt 10 Uhr gestern Abend. Das ist natürlich dann falsch. Ja. Aber Systemd sagt, ich habe jetzt gerade zum Beispiel per NTP meine Zeit bekommen, die Zeit ist jetzt richtig. Das klingt wie ein total brauchbares Subsystem von Systemd, tut nur leider überhaupt nicht zuverlässig. Ja. Wird sogar in der Doku darauf verwiesen, das ist flaky. Wenn du wirklich wissen willst, wann wir eine zuverlässige Uhrzeit haben, dann guck nach, ob eine Datei, folgende Datei im Dateisystem existiert und da war Run irgendwo. Ja? Sollte man also nicht drauf reinfallen und dieses Systemd-Timing-Konzept benutzen. So, dann im Sinne von für die Folien habe ich gedacht, super, machst du Fritzing irgendwie das, wo ich die Verkabelung aufgelistet habe. Ja? Machst du das damit, dann hast du es direkt auch in einem wiederverwendbaren Format. Stellt sich raus, gibt nur sehr wenige Raspberry und Arduino Parts, die wirklich gut brauchbar sind, also die ich hier auch benutze. Ja? Also den MCP2317 gibt es als Part, der wird dann aber wie so dieser nackte Controller-Riegel angezeigt. Ja, also nicht mit der richtigen Grafik und so weiter. Habe ich gesagt, okay, komm, mache ich dann doch mit quasi GIMP irgendwie das Bild einfach nur erstmal. Ja, und weil das Ganze tatsächlich eigentlich ein Projekt für einen Sohnemann ist, für sein Zimmer, und der halt total gern Kinderwitze irgendwie hört, ja, war halt so, es muss doch irgendwo im Internet brauchbare Quellen für Kinderwitze geben. Ja, für so 20, 50 Kinderwitze, gar kein Thema. Wenn er sagt, irgendwie muss auch irgendwie Tausende geben, findet man, habe ich noch nichts gefunden. Ja, also wenn da jemand eine Quelle hat, wäre ich super gern, also ich habe schon Podcast gefunden, die dann aber auch nach irgendwie 37 Kinderwitzen aufgehört haben. Ja? Und es gibt Pi-Jokes in Python, da sind dann aber auch nur irgendwie 20 Witze drin. Ja? Also so eine große Witzesammlung für Kinder, die man programmatisch verarbeiten könnte, das wäre eigentlich cool, wenn da jemand einen Tipp hätte. Und das Letzte ist, ich habe vorhin auch schon immer mal wieder referenziert, Mycroft, die Firma, die halt auch so einen Spaß hingebaut hat, die ist Anfang diesen Jahres, glaube ich, pleite gegangen. Ja, das Beste, was man da sagen kann, ist tatsächlich das, was sie uns als Komponenten hinterlassen, möge in Open Source weiterleben. So, bevor wir zu Fragen kommen, will ich euch eins noch zeigen, nämlich die Demo-Götter sind ungnädig. Das hier ist das Webinterface zur Konfiguration. Ja, das heißt, jede dieser Kacheln hier ist dann irgendetwas, was ich konfigurieren kann oder mir anschauen kann. Und da klicke ich dann drauf und dann kriege ich zum Beispiel, wenn ich auf den ersten klicke, da sind dann die Befehle, die jetzt Calliope kennt. Ja, also das heißt, da kriege ich eine Auflistung. Jeder dieser einzelnen Befehle hat natürlich eine eigene Konfiguration. Und wenn ich mir dann einen anschaue, bearbeite, dann sehe ich hier zum Beispiel, das ist jetzt Say Time, ist sozusagen der Identifier. Da gibt es dann Fragestellungen wie, wie viel Uhr haben wir, wie viel Uhr haben wir? Und der Unterschied ist, wie viel oder wie viel als ein Wort, wie spät ist es? Und da kann ich dann sozusagen die Varianten hinzufügen und was er dann auch machen soll, kann ich unten auch hinzufügen. Und so kann ich über das Webinterface halt den Sprachassistenten mit meinen Befehlen auskonfigurieren. Das ist auch noch Work in Progress. Das, was es noch gibt, sind dann so Sachen wie, zeig mir mal Systemstatistiken im Sinne von CPU-Last, Systemlogs, whatever. Ne? Ich habe ein Feature, man kann ihm sagen, schalte dich nachts inaktiv, damit der Sohnemann nicht nachts um 3 irgendwie sagt, mach mal Musik an. Ne? So, von wann bis wann sind Sleep Times? Ja? So Sachen kann man da alles drüber dann demnächst konfigurieren. Deshalb, der Weg ist noch nicht zu Ende, aber ich bin guter Hoffnung, dass er dieses Jahr fertig wird. Vielleicht nächstes Jahr nochmal im Sinne von ist fertig oder vielleicht komme ich nächstes Jahr wieder und sage, aha, der Plan vom letzten Jahr. Ne, schauen wir einfach mal. So, damit wäre ich dann aber wirklich dann auch durch und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen. Wir haben hier vorne ein Mikro. Da ist die erste Frage, die ich gesehen habe.
Ja, genau. Also wir haben jetzt doch ungefähr 15 Minuten, glaube ich, Zeit für Fragen. Ich werde einfach rumgehen.
Ja, da war was mit RFID in den Bauteilen. Was passiert damit? Was macht das Gerät damit?
Mit welchem Bauteil?
Mit RFID, mit dem Smartcard-Laser.
Ach so, guter Punkt. Das ist eigentlich, sage ich mal, ein Feature aus einem anderen Projekt. Ich habe für meine Kinder in ihrem Zimmer so einen RFID-Kartenleser gebaut. Der ist auch ein kleiner Mikrocontroller nur drin. Man steckt eine Karte rein. Auf der Karte ist aufgedruckt, was sozusagen das Hörspiel ist, was mit dieser Karte assoziiert ist. Also, keine Ahnung, Benjamin Blümchen, Folge 3. Ja? Die stecken die rein und dann kommt halt bei denen im Zimmer auf der Sonos das Hörspiel. Ne? Und die Idee ist, dass der Hell jetzt tatsächlich diesen Mikrocontroller mit dem RFID-Laser ersetzt, weil ich habe einen Kartenleser, also ne, so, und das heißt, die Idee ist tatsächlich, ich stecke oben diese Karte rein, der meldet sich dann wiederum bei meinem System, ich habe die Karte 4711, der sagt, Benjamin Blümchen Folge 3 im Zimmer vom Sohnemann. Ne? Und tatsächlich in diesem Modus ändert sich dann auch die Belegung. Das heißt, das war genau auch die Umstellung für, lass mich mal den Zustand in den Mikrocontroller machen, auf den Raspberry Pi umstellen, weil sobald ich da eine Karte rein tue, ist die Lautstärkeregelung dann nicht mehr die Lautstärkeregelung für den Lautsprecher in dem Gerät, sondern für die Sonos. Ne? Und wenn ich dann auf dem anderen sage, mach mal irgendwie fast forward oder was auch immer, ne? Also da ist sozusagen einfach eine Erweiterbarkeit, die jetzt damit reingekommen ist. Genau. Aber genau, tatsächlich, das sind so, sag ich mal, so die kleinen Details. Ich glaube, da habe ich mit dem Feature habe ich tatsächlich letztes Jahr den Vortrag angefangen, aber habe ich jetzt natürlich heute nicht mehr aufgegriffen, ja. Genau. Auch wenn ihr ansonsten keine Fragen habt, wenn ihr sagt, das Thema kannst du da nochmal drauf gucken, können wir auch machen in der Zeit noch. Ne? Also was ihr wollt, sozusagen. Aber da
erstmal noch. Also ich finde es ein tolles Projekt. Danke fürs Teilen. Ich habe eine spezielle Frage zum Thema Wake Word Detection. Ist meine Schlussfolgerung richtig, dass es im Moment kein brauchbares Open Source Wake Word Detection gibt, nachdem Mycroft gestorben ist? Weil PicoVoice, ich habe es gerade nachgeschaut auf die Schnelle, da muss man ja eine Lizenz dann erwerben, wenn man es weiter benutzen will, beziehungsweise das ist sehr eingeschränkt für die Nutzung. Wäre das auch ein Appell an die Community, da nochmal was zu starten?
Es gibt tatsächlich noch ein paar andere, ne? Also hier dieses 2-3 hatte ich noch genannt, aber ja, das ist echt ein Schwachpunkt, ne? Also im Sinne von False Positives. False Positive Erkennung, dass der einfach sagt, hey, ich habe mich gehört, ne? Das ist die Schwachstelle. False Negative im Sinne von, ich sage, okay, hell und er reagiert nicht, das ist nicht das Thema. Tatsächlich die False Positives Rate, die ist das, was die Open Source Implementierung da echt hinterherhinken.
Ne? Ja, danke für den Vortrag. Ganz spannend, die Kombination aus Microcontroller und so einem Linux-System. Mir ist sofort aufgefallen, man kann im Moment keine Raspberry Pi Zero 2 kaufen.
Ja.
Ja. Hast du auch mit anderen Dingern, also so Orange Pi oder irgendwas, Erfahrungen oder experimentiert?
Ja, so ein bisschen. Also ich kann dir jetzt ehrlicherweise im Moment keinen echten guten Tipp geben, weil im normalen Raspberry-Format, also dem nicht Zero, da gibt es genügend Alternativen, aber für den Zero-Form-Faktor echt schwierig. Da wäre tatsächlich die beste Hoffnung, dass jetzt, nachdem die ja die Produktionskapazitäten wieder angefahren haben in den letzten 2-3 Monaten, dass es dann irgendwann wieder welche gibt. Aber in der Tat, für, ich glaube, den dritten Hell, den ich gebaut habe, um einfach ne, die unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen dann nicht immer wieder auseinandernehmen zu müssen und so weiter, das war dann einer, den hatte ich dann für echt teuer Geld irgendwo auf eBay oder so bekommen. Ich glaube, normalerweise kosten die, glaube ich, 50 Euro oder sowas. Ne? Und ich hatte, glaube ich, knapp an die 100 bezahlt und war damit schon gut weggekommen. Das ist im Moment im Sinne von Sourcen echt die Hauptschwierigkeit. Hoffentlich löst sich das Problem von alleine. Ja, reicht für einen, ne? Also genau. Und der Pi Zero 1, ne, also der erste, der ist halt von der Performance echt nicht geeignet. Also da ist man bei, ich sag ihm was und er denkt erstmal 10, 15, 20 Sekunden nach, bis er die Sprachsynthese gemacht hat und so weiter. Also das muss schon echt der Zweier sein. Ne? Da ist noch eine Frage.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage. Machst du das ganze Internet-Handling on-device oder lagerst du das aus? Ich frage, weil du auch über Home Assistant gesprochen hast. Man kann ja auch zum Beispiel das Internet-Handling am Home Assistant auslagern. Das ist was, das ich für meinen Sprachassistenten gerade überlege. Würde mich mal deine Einschätzung zu interessieren.
Genau. Also tatsächlich, die Calliope-Software, die macht null Intent-Handling. Die macht einfach nur, ich sag mal, fast String-Matching. Passt etwas, was ich aus der Speech-to-Text gemeldet bekommen habe, passt das zu einem, was ich konfiguriert habe. Ne? Das ist eine Schwäche, im Sinne von, ich muss es halt alle also Varianten quasi irgendwie konfigurieren. Ne? Also allein das Beispiel, wie viel Uhr haben wir, einmal mit wie viel als ein Wort, einmal als zwei, das ist genau das, wo halt die Speech-to-Text auch immer mal wieder leicht anders die Ergebnisse rauswerfen. Ne? Also liegt ja genau daran, wie hat es geklungen. Ne? Deshalb die Intenterkennung ist hier jetzt null drin. Das war also sozusagen die Kombination Calliope war eigentlich, also es hat Calliope als Sprachassistenzsoftware hat echt coole Features, hat aber echt auch dunkle Ecken. Ja, also im Sinne von, wenn das mal fertig ist, mache ich vielleicht sowas wie Calliope 2. mal gucken. Also was ich sagen will ist, im Moment 0% Intenterkennung, 100% quasi String-Matching mehr oder weniger. Auslagern OpenHB oder sowas kann man natürlich machen. Das Ganze, also dieses Branding ist halt genau deshalb auch mit Plugin und so weiter jetzt modularisiert, damit man genau das machen kann. Ja? Würde ich aber ehrlicherweise nicht empfehlen im Moment. Also ich habe OpenHB auch zu Hause laufen, habe damit ein bisschen rumgespielt. Ja, tut auch irgendwie wieder, aber in dieser, ich will eigentlich ein Ding, was zuverlässig funktioniert. Ne? Und da ist halt so meine Benchmark wirklich ein kommerzielles Produkt. Es soll einfach zuverlässig funktionieren. Sehe ich damit ehrlicherweise im Moment auch nicht. Jetzt muss man sagen, liegt natürlich auch ein Stück weit an der Hardware. Ja, also im Sinne von hinter diesem Mesh, ja, wo die zwei Mikrofone sind, die haben schon so eine gewisse Noise-Canceling-Logik und so weiter, ja, aber ist natürlich nicht das High-End-Produkt, da gibt es viel bessere. Ja, wenn man jetzt sagt, ich nehme da andere Hardware, dann passt natürlich der Formfaktor nicht mehr, muss ich mit der Größe spielen und so weiter. Also für diesen Formfaktor ist das, glaube ich, echt das beste Setup. Und ich habe schon echt einiges auch so an Dingern mir gekauft und ausprobiert. Weil ich sagen will, ist für diesen Formfaktor in der Größenordnung ist das echt, glaube ich, das beste Setup, was man haben kann. Sobald man bereit ist, davon wegzugehen, ja, klar, dann hat man natürlich ganz andere Optionen. Ja. Die Frage ist, ob ein Raspberry Pico zu wenig Leistung hätte. Ein Raspberry Pico ist ja ein Mikrocontroller. Das ist ja letztendlich, der Raspberry Pico ist ja nur das Board, auf dem dann der RP2040 sitzt. Ja, der hat also auch kein Linux, das ist wirklich ein Mikrocontroller. Und die Antwort ist, für Sprachsynthese und so weiter hätte der, würde ich sagen, ja, deutlich zu wenig Leistung. Das Problem ist, es gibt eigentlich keine Software, die auf Mikrocontroller Sprachsynthese und so weiter macht, weil die eigentlich alle als Programm unter einem Betriebssystem laufen. Ich habe schon ein paar Boards auch tatsächlich bestellt, evaluiert, die Sprachsynthese machen. Ja, das heißt, das ist so quasi ein Plugin-Board, was man dann auf den Mikrocontroller dran steckt, ja, teilweise auch über I2S, I2C angebunden. Die tun auf Englisch ganz gut, aber auf Deutsch fällt das sofort auseinander. Ja.
Wir hätten noch ein bisschen Zeit für Fragen. Gibt es noch irgendwelche? Das sieht jetzt nicht aus. Dann bedanke ich mich für deinen Vortrag und noch einen großen Applaus.
Danke.